Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Mit Andreas den Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Lichtquelle der Zukunft. Organische Leuchtdioden könnten Glühbirne und Neonröhre bald schon ablösen. Erfunden in Deutschland, vermarktet im Ausland. Warum die Deutschen nur selten in der Lage sind, an ihren guten Ideen auch selbst zu verdienen. Und einst kritisiert, heute gefeiert. Das Kunstherzzentrum in Berlin begeht sein 25-jähriges Jubiläum. Außerdem, der afrikanische Kontinent könnte in rund 10 Millionen Jahren auseinanderbrechen und Zebrafinken können einfach nicht treu sein. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft.
Future Now. Wie Forschung unser Leben verändert.
In unserer Reihe Future Now stellen wir Ihnen immer wieder deutsche Wissenschaftler vor, die an neuen Dingen oder Verfahren forschen, mit denen unser Leben in Zukunft besser oder leichter werden könnte. Diesmal gehen wir dazu nach Dresden an das Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, kurz IPMS. Denn dort ist Professor Karl Leo, das ist der Mann, den wir Ihnen heute vorstellen möchten, auf der Suche nach neuen Lichtquellen. Genauer gesagt forscht er an organischen Leuchtdioden, kurz OLEDs genannt. Ultradünne mit organischen Halbleitern beschichtete Glasplatten, die anfangen zu leuchten, wenn man eine elektrische Spannung anlegt. Eine Revolution, denn die neuen Lichtquellen von Karl Leo sind deutlich energieeffizienter als ihre Vorfahren wie Glühbirne oder Leuchtstoffröhre. Außerdem strahlen sie ein natürliches Licht ab und sind sehr flexibel bei der Anwendung.
Licht regt das mit Abstand wichtigste menschliche Sinnesorgan an, das Auge. Und bei Physiker Karl Leo seit seiner Jugend auch seine Fantasie.
Schönes Licht ist warmes Licht, also Licht, das einen hohen Rotanteil hat und dann auch die Farbe der menschlichen Haut gut wiedergibt. Das Licht, das mich am langjährigsten begleitet hat, war die Fotografie. Also ich bin schon als Kind, war ich schon Hobbyfotograf und bin es heute noch, wenn auch mit kleinem Aufwand. Und die Fähigkeit, Licht festhalten zu können, die in der Fotografie ja entscheidend ist, die hat mich schon über die Zeit geprägt.
Heute arbeitet der Professor für Optoelektronik an einer Art Lichtrevolution.
Der Mensch ist seit Hunderttausenden oder Millionen von Jahren gewöhnt, dass Licht über Wärme erzeugt wird, über Feuer, über Kerzen, Glühbirnen. Im Moment spielt sich eben eine Revolution ab, dass kalt erzeugtes Licht verwendet wird, dadurch, dass man Halbleiter verwendet. Und wenn man das aufzeichnet, ist das letztlich ein ganz einfacher Prozess, nämlich dass Elektronen, die in einem höherenergetischen Niveau sind, einen Sprung nach unten machen und diese Energie als Licht abgeben.
Karl Leo leitet das Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme unweit des Dresdner Flughafens. Dort ist sein Traum von der Lichtquelle der Zukunft bereits zum Greifen nah. So um das Jahr 1990 herum hört Karl Leo zum ersten Mal von organischen Leuchtdioden, kurz OLEDs. Da arbeitet er noch in den USA.
Das Potenzial der Technologie war sofort klar. Wenn man das gesehen hat, ein flächiges Bauelement, potenziell flexibel, das Licht emittiert, das ist sofort klar, dass das ein riesiges Potenzial hat.
Dass er am Erfolg der ultradünnen OLEDs teilhaben kann, macht ihn insgeheim auch ein wenig stolz, auch wenn er das nie zugeben würde.
Das ist eben einfach was Wunderschönes, wenn man dann von den Mitarbeitern hört, wir haben die neue OLED fertig und dann läuft man ins Labor und da leuchtet das Ding. Das ist was Schönes, was Haptisches, wie die Autoindustrie sagt. Man kann es sogar anfassen, angucken, in die Hand nehmen, drehen, gegen den Himmel halten. Das ist schön. OLED ist von der Lichtqualität her ein sehr schönes Licht. Aber wir müssen im Bereich Effizienz, Lebensdauer und Preis noch ganz große Fortschritte erzielen, um es so geläufig zu machen wie die Glühbirne.
Ohne gutes Teamwork und Motivation kann Forschung nicht gelingen, ist Leos Credo, weshalb das Fördern junger Talente für ihn zur Berufung geworden ist.
Das Schönste an meiner beruflichen Tätigkeit ist die Möglichkeit, junge Leute zu finden, Talente heranwachsen zu lassen und zu sehen, wie aus einem noch etwas scheuen und unsicheren Diplomanten später ein wesentlicher Mitarbeiter eines Unternehmens wird. Das ist wirklich was Wunderbares.
Auch sein Talent wurde früh erkannt und gefördert. Mit nur 32 Jahren, also gerade einmal 8 Jahre nach seinem Physikdiplom in Freiburg, wird er an der Technischen Universität Dresden zum Professor ernannt. Zahlreiche nationale und internationale Preise folgen.
Ich würde sagen, ich bin relativ hartnäckig. Wenn ich mich in der Sache verbissen habe, dann bleibe ich auch dran. Ich bin neugierig, sehr neugierig. Ich möchte an allen Dingen erfahren, warum und wie sie funktionieren. Ich bin ungeduldig, das streite ich nicht ab. Ich möchte die Dinge auch zügig durchführen und ich hoffe, dass man mich auch großzügig nennen kann.
Karl Leo steckt viel persönliche Energie ins Licht. Das wird klar, wenn man mit ihm die Herzkammer seines Instituts besucht, die hermetisch abgeriegelten Reinräume. Mit akribischer Genauigkeit prüft er die neuesten Produkte, bespricht mit Mitarbeitern die noch vorhandenen Schwachstellen in der Produktion. Um den OLEDs am Markt zum Durchbruch zu verhelfen, muss seine Arbeit perfekt sein und vorausschauend. Von organischen Leuchtdioden ist Karl Leo überzeugt, von der Physik war es dagegen nicht immer.
Ich muss ehrlich sagen, in der Schule war Physik nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Ich hatte damit keinerlei Probleme, aber ich habe mal das Bild geprägt, dass die Physik in der Schule eine Wanderung an einem nebligen Tag im Gebirge war. Und an der Universität haben wir dann die Wolken durchbrochen und waren auf dem Gipfel und dann haben wir gesehen, welches Gebirge das ist.
Der Kosmopolit Karl Leo spricht auf Vorträgen rund um die Welt von seinem Licht. Reisen nach Nizza, Valencia und Los Angeles binnen weniger Tage, das verlangt viel Disziplin. Und die hat der gebürtige Freiburger eigentlich auch.
Also das Peinlichste ist mir mal in Japan passiert, als ich die Zeitverschiebung falsch berechnet habe und meinen Vortrag überschlafen habe. Der Vorsitzende hat dann, als ich zum Ende der Sitzung kam und ihn noch halten konnte, das war noch Glück, mich mit den Worten angekündigt, dass man die Bars in der Nachbarschaft abgesucht hätte und mich gefunden habe. Ich lag ganz friedlich im Bett und schlief jetgelaggt.
Leos Zeitplan ist eng. Mit dem Rad fährt er entlang der Elbe die verschiedenen Teilinstitute ab, besucht Start-up-Unternehmen, die er mitgegründet hat. Auf dem Weg zu Novalet, seiner bislang erfolgreichsten Ausgründung, begegnet er Martin Pfeiffer, einem Mann der ersten Unternehmensstunde.
Karl Leo war schon immer ein Praktiker, der eigentlich ganz ungewöhnlich für einen Professor für Experimentalphysik einen ganz starken Hang zur Umsetzung von Dingen hatte. Deswegen auch die Doppelfunktion Universität und Fraunhofer.
2012 wird Karl Leo die längste Zeit seines Lebens in Dresden verbracht haben. Die Elbe, das historische Stadtzentrum, die nahen Berge der sächsischen Schweiz. All das ist dem Physiker ans Herz gewachsen.
Dresden ist eine sehr schöne Stadt mit sehr freundlichen Einwohnern. Ist außerdem natürlich auch die Heimat und Geburtsstadt meiner Kinder. Ich bin doch inzwischen hier sehr gut verwurzelt. Und außerdem ist eben diese Kombination aus hoher Lebensqualität, aber auch sehr guten wissenschaftlich-technischem Hintergrund für uns ideal.
Karl Leo liebt Europas kulturelle Vielfalt, hasst Broken English, wie er sagt, und meidet tunlichst Schnellimbisse. Manchmal träumt er von richtig hohen Bergen direkt vor der Haustüre, sehnt sich nach Elite-Universitäten, wie es sie im kalifornischen San Francisco gibt. Und auch Karl Leo regt sich manchmal über deutsche Akten und Papierberge auf. Aber eigentlich, unterm Strich, ist er doch sehr zufrieden. Denn er lebt seinen Traum und hat Licht zum Beruf gemacht.
Für mich ist entscheidend natürlich, dass ich letztlich, wenn ich da eine Bilanz ziehe, auch sagen kann, das, was die Gesellschaft mir gegeben hat, nämlich sehr viel Geld und sehr viele talentierte Leute, das ist vernünftig verwendet worden und da ist unterm Strich auch was rausgekommen. Zum anderen nehme ich einfach die schöne Tatsache heraus, dass ich in meinem Berufsleben noch nie auf die Uhr geschaut habe und gesagt habe, es ist erst 16 Uhr, sondern immer, es ist schon 16 Uhr.
Schon deshalb hat er für die Kraft des Lichts immer ein Lob übrig, gerne auch in Versform.
Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders fairen Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Das hat der alte Goethe ganz gut ausgedrückt.
Der Physiker Karl Leo entwickelt neue Lichtquellen aus organischen Leuchtdioden. Vorgestellt hat ihn uns Richard Fuchs. Computer, Walkman, MP3-Format. Viele Erfindungen stammen aus Deutschland. Zum Kassenschlager wurden die Produkte aber nicht hier bei uns, sondern zunächst in den USA und Asien. Überhaupt tun sich deutsche Wissenschaftler und Erfinder oft sehr schwer damit, aus ihren guten Ideen auch wirtschaftlichen Erfolg zu schlagen. Woran liegt das? Das wollten wir von Professor Dietmar Haarhoff wissen. Er leitet das Institut für Innovationsforschung, Technologiemanagement und Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er ist gleichzeitig auch Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation, die die deutsche Bundesregierung beim Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft berät. Von ihm wollten wir wissen, wie er denn den Wissenschaftsstandort Deutschland sieht, vor allem wenn es darum geht, aus wissenschaftlichen auch wirtschaftliche Erfolge zu machen.
Derzeit scheint die Entwicklung einem bekannten Muster zu folgen, dass wir in den frühen Stufen der Wissensschaffung, der Forschung sehr gut aussehen, dass wir auch, was Patentierung angeht, sehr passabel oder in einigen Bereichen sogar sehr gut dastehen, dass dann aber, wenn es um die Kommerzialisierung geht, um den Aufbau von Produktionseinrichtungen, um den Aufbau von Wertschöpfung, nicht mehr so günstig dastehen wie beispielsweise Länder wie Japan, Korea und auch inzwischen China.
Und das, so sagt Professor Haarhoff, liegt vor allem daran, dass es in diesen Ländern sehr viel engere Absprachen zwischen Politik und Wirtschaft gibt.
Typischerweise ist es so, dass gerade in den asiatischen Ländern sehr kohärente Forschungsstrategien, auch Kommerzialisierungsstrategien erarbeitet werden, wo also Staat und Wirtschaft sehr eng zusammenarbeiten. Aus Sicht des Freihandels oder einer ordoliberalen Wirtschaftsposition müsste man sagen, manchmal zu eng zusammenarbeiten, weil die Förderung auch sehr weit geht. Also sie geht weit in den Produktionsbereich hinein. Und das führt natürlich dann dazu, dass auch Produzenten wie Samsung, LG und dergleichen große Fortschritte bei ihren Angeboten in diesen Bereichen gemacht haben.
Das Ausland liegt also noch vorne, trotzdem aber gibt es auch in Deutschland einige Forschungsbereiche, in denen der Wissens- und Technologietransfer besser klappt.
Die großen historischen Stärken Deutschlands in der Chemie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie sind zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass hier der Technologietransfer historisch einfach sehr gut geklappt hat. So in der Chemie zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals gab es zwischen den Chemiefakultäten und den Chemieunternehmen einen regen Austausch, der sich dann auch jahrzehntelang erhalten hat. Heutzutage gibt es im Bereich des Automobilbaus, im Bereich des Maschinenbaus sehr gut funktionierende Kommunikationslinien. Ich glaube, da macht uns im Technologietransfer kaum jemand etwas vor. Schwierigkeiten haben wir insbesondere bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da funktioniert die Umsetzung in Anwendung nicht so gut.
Die Gründe dafür sind laut Professor Haarhoff strukturbedingt und liegen zum Beispiel in der Ausbildung. In Deutschland dauert es oft einfach zu lange, neue Erkenntnisse schnell in Studiengänge umzusetzen, sodass deren Absolventen dann auch für die Industrie als Wissensträger zur Verfügung stehen. Außerdem sei die Finanzierungssituation schwieriger als in anderen Ländern. Die Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland, zum Beispiel für Start-up-Firmen, hält Dietmar Haarhoff sogar für miserabel.
Länder wie Schweden, Dänemark, aber auch Frankreich haben weitaus mehr Wagniskapital bezogen auf das jeweilige Bruttosozialprodukt als Deutschland. Und es gibt eigentlich keinen guten Grund dafür. Es geht hier nicht darum, ganz Deutschland in irgendeiner Form in ein gigantisches Silicon Valley zu verwandeln, das nur noch aus Startups besteht. Das wäre eine ausgesprochen dumme Strategie. Es geht darum, den Mix neu zu justieren und gut zu finden. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht nur große Industrieunternehmen in diesen Transfer, in die Partnerships hineinbringen, sondern dass wir auch ausreichend viele Experimente von Startups haben, die dann ungewohnte, neue, radikal andere Konzepte ausprobieren. Wir müssen experimentieren. Experimente sorgen sozusagen dafür, dass wir dann die Informationen haben, wo besondere Potenziale liegen, welche Transferinstrumente besonders gut funktionieren. Experimente sind eigentlich der einzige Weg, um dahin zu kommen. Das kann man nicht auf dem Reißbrett planen.
Thank you. Das Deutsche Herzzentrum in Berlin hat schon Schlagzeilen gemacht, bevor es überhaupt existierte. Es sei völlig überdimensioniert und eine gigantische Fehlplanung, so lautete die Kritik Anfang der 80er Jahre, als das Zentrum noch gar nicht gebaut war. Ein Irrtum. Schon ein gutes Jahr nach der Eröffnung vor 25 Jahren waren bereits 100 Herzen transplantiert worden. Heute, im Jubiläumsjahr, ist das Herzzentrum mit seinen mehr als 1000 Mitarbeitern eine international anerkannte Spezialklinik für Herzkrankheiten. Seit Bestehen wurden fast 70.000 Operationen am offenen Herzen vorgenommen, darunter mehr als 2.200 Transplantationen. Die Chirurgie angeborener Herzfehler im Herzzentrum gehört zu den renommiertesten in Europa. Sein Kunstherzprogramm ist das größte der Welt.
Hier gehen die Körbe in den Körper rein. Drin ist eine Pumpe, die den Blutfluss übernimmt, die das rechte Herz unterstützt. Wie eine normale Wasserpumpe eigentlich. Und die macht die ganze Arbeit.
Wolfgang Fester lebt mit einem Kunstherzen. Implantiert vor gut 3 Jahren am Deutschen Herzzentrum Berlin. Ein weitläufiger Gründerzeitaltbau mit imposantem Treppenhaus, an den Wänden moderne Kunst. Seit seiner Operation hat der 63-Jährige ständig eine kleine Umhängetasche bei sich.
Ich habe hier die Steuereinheit, 2 Akkus, das ist immer mein. Und alle 4, 4,5 Stunden muss ich einen Akku wechseln. Aber man gewöhnt sich dran. Frauen haben auch eine Handtasche um und ich habe eben diese Tasche.
Fester ist einer von mehr als 1.700 Patienten, die seit 1988 am Deutschen Herzzentrum in Berlin ein Kunstherz oder eine Herzunterstützungspumpe bekommen haben. Nirgendwo sonst, sagt Roland Hetzer, der ärztliche Direktor der Einrichtung, seien mehr künstliche Pumpen implantiert worden. Und sei die Erfahrung mit Herzunterstützungs- und Ersatzsystemen verschiedenster Jahrgänge, Technologien und Hersteller so umfangreich. Ursprünglich waren sie eine Überbrückungsmethode, um Patienten bis zu einer Transplantation am Leben zu halten.
87 im Sommer habe ich zum ersten Mal ein totales künstliches Herz implantiert, 87. Und dann außerhalb des Körpers liegen Herzunterstützungspumpen. Und ich habe gesehen, das funktioniert ja, nicht wahr? Das geht ja, man kann ja tatsächlich Patienten da monatelang am Leben halten.
2005 feierte das Herzzentrum den weltweit ersten Patienten, der länger als 1000 Tage, knapp 3 Jahre, mit einem Kunstherzen lebte. Inzwischen gibt es Patienten, deren künstliche Herzpumpen bereits eine Lebensdauer von 5 bis zu knapp 8 Jahren erreichen. Bei Anzeichen von Verschleiß besteht die Möglichkeit, ein neues Kunstherz zu implantieren. Die Systeme, ständig technisch verbessert und verkleinert, werden daher immer häufiger zur Dauernutzung als Alternative zur Transplantation eingesetzt.
Zum einen wissen wir, dass die Pumpen langfristig funktionieren. Und zum anderen wissen wir, dass die Chance, dass ein Mensch ein Transplantat bekommt, sehr gering ist. Wir haben ja immer weniger Transplantationen gemacht. Anfang der 90er Jahre war das ja bis zu 130 Herztransplantationen im Jahr, die wir hier gemacht haben. Im letzten Jahr waren es nur 40. Und zur selben Zeit, letztes Jahr, haben wir implantiert fast 180 künstliche Herzpumpen.
1990 gelang es Roland Hetzer und seinen Kollegen, zum ersten Mal auf der Welt auch einem Kind erfolgreich ein Kunstherz einzupflanzen. Ein Modell der Firma Berlin Heart, an deren Gründung das Herzzentrum maßgeblichen Anteil hatte.
Die Firma gibt es nach wie vor, wir arbeiten mit denen zusammen. Die Firma lebt heute vor allen Dingen von diesen Kinderherzpumpen, die tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Es gibt nämlich keine vergleichbaren für kleine Kinder und Säuglinge, auch in Amerika. Ja, und da ist der größte Markt.
Häufig werden Kardiotechniker und Herzchirurgen des Herzzentrums Berlin an ausländische Kliniken gerufen, wenn eine Berlin Heart Kinderherzpumpe implantiert werden soll. Nach England beispielsweise oder in die USA. Denn hochkomplexe Operationen wie der Einsatz eines Kunstherzens, gerade bei Kindern, erforderten neben aller Technik vor allem Erfahrung und eingespielte Zusammenarbeit. So Felix Berger und Hermann Kuppe, die Leiter der Kinderkardiologie und der Anästhesiologie am Herzzentrum.
Dass jeder darauf achtet, dass nicht zu viel Flüssigkeit gegeben wird, damit man also das Blut nicht zu stark verdünnt, dass also die Medikamente auch gut hochkonzentriert sind. Das heißt, es sind ganz viele Einzelschritte.
Und da haben wir entsprechende Monitoring- und Technikverfahren und das ist einfach die Erfahrung des Teams. Also das ist eines der gelungensten Beispiele, finde ich, für Teamarbeit in der Medizin zum Nutzen dieser kleinen Patienten. Und ich denke, das hat natürlich auch starke Auswirkungen auf die Erwachsenen.
Regelmäßig finden im Herzzentrum internationale Trainings für Kunstherzspezialisten statt, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenenchirurgie. Roland Hetzer.
Momentan ein ganz aktuelles Thema. Wir haben zum Beispiel einen deutschsprachigen und einen englischsprachigen Kurs, den machen wir jeden Monat Und da können sich immer bis zu 10 Leute anmelden. Und da werden die ganz intensiv trainiert, mit allen Aspekten dieser Pumpen. Die kommen aus der ganzen Welt.
Neben ihrer klinischen Arbeit betreuen die meisten Abteilungsleiter des Hauses Forschungsprojekte. Alle sind auch Professorin des Berliner Uniklinikums Charité. Man setzt auf flache Hierarchien, eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege. Das jährliche Budget beträgt 95 Millionen Euro und dank der Organisation des Hauses als Stiftung werden alle Gewinne vollständig in Ausstattung und Personal investiert und in deren kontinuierliche Entwicklung. Explizites Ziel, so Felix Berger,
dass wir eine maximierte und optimierte Therapie für unsere Patienten auf allen Gebieten vorantreiben wollen. Von daher innovieren wir alle zusammen unser Fachgebiet eigentlich täglich, sodass wir morgen schon wieder neue Erkenntnisse für die Zukunft haben. Und das ist eigentlich auch der Geist, der hier im Herzzentrum gelebt wird.
Wolfgang Fester hat davon bereits profitiert. Der ehemalige Bundeswehroffizier schwört auf sein Kunstherz.
Ja, ich möchte es noch behalten, weil mir geht es so gut, dass ich eigentlich jetzt noch nicht transplantiert werden möchte. Weil ich kann im Prinzip alles machen. Gartenarbeit, Rasen mähen, vor Fallschirm springen, und also das geht alles.
Seit 25 Jahren leistet das Herzzentrum in Berlin wertvolle Arbeit am Patienten. Lydia Heller hat es vorgestellt.
In Eritrea ist seit einigen Tagen der Vulkan Nabro aktiv. Er ist Teil des ostafrikanischen Grabensystems, an dem die afrikanische Platte seit rund 200 Millionen Jahren kontinuierlich aufreißt. Entlang dieses Grabensystems stehen verschiedene Vulkane und es kommt dort immer wieder zu Erdbeben. Der derzeitige Vulkanausbruch kommt für Wissenschaftler dennoch unerwartet. Gegenüber der Deutschen Welle sagte Thomas Walter vom Geoforschungszentrum Potsdam:
Insbesondere jetzt in der Region, es gibt so gut wie gar keine Daten. Ne? Gänzliche Daten, die ich jetzt sichten konnte, waren Satellitendaten. Und die geben sehr wenig Ausschluss darüber, was der Vulkan ansonsten getan hat. Und das ist jetzt die erste Eruption seit Menschengedenken, seit Aufzeichnungen, wahrscheinlich seit über 15.000 Jahren. Deswegen ist es sehr rein spekulativ, jetzt zu sagen, die Eruption würde in Kürze aufhören oder noch weiter andauern.
Die Plattenverschiebungen in dieser Region haben vermutlich auch zu klimatischen Veränderungen geführt und die menschliche Evolution beeinflusst. Die Forscher rechnen damit, dass Afrika in etwa 10 Millionen Jahren am ostafrikanischen Graben auseinanderbrechen wird. Bei Zebrafinken wird die Anlage zum Seitensprung vermutlich vererbt. Das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen festgestellt, die mehr als 1500 Zebrafinken über 5 Jahre hinweg beobachteten. Die Vögel leben im Prinzip monogam. Trotzdem kommt es immer wieder zu Seitensprüngen. Die Forscher suchten Tiere mit besonders ausgeprägtem Balz- und Flirtverhalten heraus und stellten zunächst fest, dass diese Vögel häufig fremdgingen. Außerdem schien sich ihr promiskuitives Verhalten zu vererben. Anschließende genetische Analysen belegten diese Annahme. Im Gegensatz zum öffentlichen Paarungsverhalten von Zebrafinkenpaaren finden Affären in Verstecken statt. Entdeckt ein Männchen seine Partnerin beim Seitensprung, greift er nicht nur den Nebenbuhler, sondern auch seine Gattin an.
Und sollten Sie an weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft interessiert sein, dann schauen Sie gerne auch auf unsere Internetseite www.dw-world.de/wissenschaft lautet die Adresse. Das war's von mir, Andreas Dehn-Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.